Tatsächlich ist, dass ich bei den fortgeschrittenen Rektumkarzinomen häufig um keine primär, sondern häufig um rezidivierende Erkrankung handelt. Trotzdem werden wir heute das Primum abhandeln, wenn ich das. Damit wir wissen, wovon wir reden, müssen wir sozusagen feststellen, wie viele Patienten mit einem kolorektalen Karzinom überhaupt betroffen sein könnten. Nämlich mit einem fortgeschrittenen Tumor sind immerhin bis zu 10% aller kolorektalen Karzinome, wobei natürlich nicht nur das Rektumkarzinom, sondern auch die übrigen Kolonkarzinome gemeint sind. Wenn wir uns die Zahlen in der EU anschauen, dann sind immerhin 180.000 Neuerkrankungen, die das kolorektale Organ betreffen, pro Jahr anfällig. 15% aller dieser Tumoren sind bereits weit fortgeschritten und bei immerhin 5% dieser Tumore kommt es zu einem lokalen Wiederauftreten. Wie gesagt, nicht nur im Rektum, sondern auch an anderen Stellen des Kolons. In der Tat ist es so, dass es sich um die dritthäufigste Tumorerkrankung in Europa handelt und immerhin zumindest die Hälfte dieser Patienten daran verstirbt. Ein kurzer historischer Überblick über einige Herren, und das tue ich immer gerne, wenn ich mit einem Thema beauftragt werde, weil es einfach interessant ist, wer da begonnen hat, sich erstmals Gedanken zu machen. Es werden schon vor diesen Herren Leute gewesen sein, die sich damit beschäftigt haben. Allerdings, der Herr Buckley Monaghan, der dann auch später noch geadelt wurde, hat in Leeds, und Leeds hat eine große Tradition, jetzt mit Phil Quirk, der erst Oberpathologe in Leeds ist, hat sich erstmals mit der En-Bloc-Resektion im Bereich des Beckens bei Rektumtumoren, aber auch anderen Tumoren, Ovarialkarzinome sind ja auch prädestiniert, hier multivisterale Sektionen auszuführen, beschäftigt. Hat aber selber keine Angaben gemacht, wie es ihm dabei ergangen ist, und es ist nicht klar, ob er selber überhaupt diesbezüglich einen Patienten operiert hat. Tatsache ist, nicht lange später, nämlich 1929, hat ein Herr Turner bereits die erste kleine Serie über En-Bloc-Resektionen berichtet. Da sind allerdings sehr, sehr viele Patienten, also da war die Mortalität höher als die Morbidität. Und auch einige Jahre später, nämlich gleich nach dem Krieg, hat ein Kollege Sugarbaker, ich weiß nicht, ob der verwandt ist mit dem Hypex Sugarbaker, das konnte ich nicht nachvollziehen, über eine größere Serie von En-Bloc-Resektionen berichtet. Allerdings, der erste, der wirklich gute Zahlen geliefert hat, war Alexander Brunschwig aus Chicago, der dann erstmals auch den Ausdruck der Exenteration geprägt hat. Das ist gleichzusetzen mit der Evisceration, je nachdem, ob man das griechisch oder lateinisch ausspricht, es wird synonym verwendet. Im Jahr 2010 hat die American Joint Committee festgestellt, und das ist auch eine klinische Beobachtung, dass es natürlich Unterschiede gibt, was jetzt ein großer T4-Tumor kann oder sein soll. Und dabei haben sie herausgefunden, dass T4A-Tumore anders zu bewerten sind, auch prognostisch, als 4B-Tumore. Denn wenn nur unter Anführungszeichen das viszerale Peritoneum betroffen ist, kann unter Umständen eine ganz reguläre Resektion auch zur Heilung dieses Patienten führen. Wenn Sie sozusagen die Vorderwand ansehen und es ist kein Organ mit betroffen, dann reicht eigentlich die Resektion des Erfolgsorgans, nämlich des Rektums, wenn halt sozusagen auf diesem viszeralen Peritoneum Auflagerungen drauf sind. Anders verhält es sich, wenn ein direkter Einbruch in Nachbarorgane oder Nachbargewebe erfolgt. Da wird erstens der Eingriff um deutliches größer, um eben eine radikale Resektion zu erreichen, und zweitens sinkt damit gleichzeitig auch die Prognose. Es gibt dann sowas wie, zumindest die Chirurgen kennen alle diese Adhäsionen, die auch schwer interpretativ zu unterscheiden sind, ob das maligne Adhäsionen im tatsächlichen Sinne maligner Art sind oder ob das nur aufgrund einer Inflammation durch das Tumorwachstum bedingt ist. Tatsache ist, dass ein Drittel dieser Adhäsionen leider maligne sind, die dann, wenn man sie als inflammatorisch ansieht, leider ebenfalls die Prognose deutlich verschlechtert. Was brauchen wir nun zur Diagnostik, um im Vorfeld zu wissen, wie groß der Tumor und wie groß eventuell das Resektionsausmaß sein wird? Wir brauchen auf jeden Fall eine klinische Untersuchung, die eventuell bei entsprechend großen Tumoren und unter Umständen der Schmerzhaftigkeit auch in Sehdarmalgesie durchgeführt werden sollte. Ein CT ist obligatorisch, auch um auszuschließen, dass bereits eine diffuse Metastasierung vorliegt, ein MRI des Beckens ebenfalls obligatorisch, um eben vorher genau zu definieren, welche Organgruppen im Becken mit betroffen sind. Eine PET-CT ebenfalls immer mehr im Gebrauch, um eben Fernmetastasen hier rechtzeitig auszuschließen, beziehungsweise zu schauen, ob auch hier eine Resektabilität eventuell vorliegt. Anschließend sollten die Patienten in einem interdisziplinären Board vorgestellt werden, umso mehr, wenn wir im Vorfeld wissen, dass es sich um eine große Beckenoperation handelt bei einem fortgeschrittenen Karzinom. Denn, und hier kommt dieser Ausdruck der Zentrumschirurgie sicher insofern zum Tragen, nicht weil man das woanders nicht machen könnte, sondern weil es eben nur in größeren Zentralkrankenhäusern über die verschiedenen Fächer oder Subfächer verfügt, die man bei so einem Eingriff eventuell brauchen könnte. Das beginnt beim Urologen und hört beim plastischen Chirurgen auf. Und kleinere Häuser verfügen eben manchmal nicht über die Vielzahl an Subspezialitäten, die man für so einen Eingriff braucht, um ihn adäquat durchführen zu können. Zusätzlich kommt dann noch dazu, dass man manchmal auch während der Operation plötzlich überrascht wird von einem intraoperativen Finding, mit dem man nicht gerechnet hat, wo eben Samenbläschen oder Trigonum der Harnblase mitbefallen ist, das sozusagen zwingt, während der Operation die Entschlüsse, die vorher getroffen wurden, abzuändern. Denn, und das ist ein wesentliches Kriterium, um einen Patienten heilen zu können, ist eine Radikalresektion erforderlich, um diesen Anspruch, der nicht immer eintritt, zumindest sich anzunähern. Die Neoadjuvante-Therapie hat gerade bei weit fortgeschrittenen Tumoren natürlich, wie wir gehört haben, durchaus seine Berechtigung, um eben R0-Resektionen zu erzielen, um die Rezidivrate zu senken, was tatsächlich alle diese präoperativen Therapien, nicht nur die Strahlen, sondern auch Chemoradiatio kann. In diesem Setting ist eigentlich immer eine Chemoradiatio vorgeschaltet, weil sie auch das Überleben verlängern sollte. Allerdings muss man ein bisschen aufpassen, denn viele dieser Patienten, die werden auch immer älter, haben unter Umständen schon eine Therapie gehabt, speziell beim Rezidiv hatten viele von denen schon eine Bestrahlung. Dann gibt es natürlich auch Damen, die einmal ein Endometriumkarzinom hatten, dann gibt es Herren, die hatten ein Prostatakarzinom und, und. Also bei der Therapieplanung ist es auf jeden Fall günstig zu wissen, wie viel unter Umständen ein Patient schon Strahlentherapie erhalten hat, um nicht eventuell mehr Schaden anzurichten, als man damit gut machen könnte. Was sind die befallenen oder betroffenen befallenen Organe, wenn wir hier von großen Tumoren des Rektums sprechen? Häufig ist es die Blase und die Prostata bei den Herren mit Samenbläschen, bei den Damen das innere Genital, wobei man sagen muss, dass bei Ovarialkarzinomen diese Art der Resektionen, nämlich der Beckeninvistation, viel häufiger vorkommt als beim Rektumkarzinom. Anteile des Levators können mit betroffen sein, manches Mal ist auch ein Dünndarm, der zu dem Tumor hinzieht, und beim Prim ist relativ selten das Sacrum befallen, das kommt viel häufiger beim Rezidiv vor. Es gibt dann verschiedenste Möglichkeiten, wie man natürlich das wieder herrichten kann. Wenn man dann die Blase wegschneidet, muss man natürlich eine Harnableitung erzielen. Es ist nicht immer so, dass man die gesamte Blase entfernen muss. Man kann hin und wieder auch einen Hitch machen, wenn sozusagen ein distaler Ureter betroffen ist. Man kann auch einen Blasenflap machen. Und wenn man die Blase tatsächlich ganz entfernen muss, ist jetzt die gängige Methode, ein Iliumkonduit zu kreieren. Man kann das auch einmal mit Kolon machen. Allerdings die bevorzugte Variante ist sicher das Ilium. Es sei denn, es ist strahlenvorgeschädigt. Dann empfehle ich sogar eventuell ein Kolonkonduit. Die Hysterektomie, Ovarektomie und Vaginalresektionen kommen, wie gesagt, beim Rektumkarzinom relativ selten vor, und ist eine Domäne beim Ovarialkarzinom. Beim Rezidiv allerdings kommt es immer wieder vor. Die extralevatorische Levatorresektion bietet sich bei solchen Tumoren, so wie sie von Holmes beschrieben ist, durchaus an, weil natürlich ein großer Anteil des Levators mitgenommen wird, der normalerweise bei der Amputation nicht in diesem Ausmaß mitfällt. Das ist quasi die zylindrische Resektion, die, so wie es bisher gemacht wurde, tatsächlich zylindrisch aussieht, wenn man der Beschreibung und der Technik von Holmes folgt, wo die Patienten umgelagert werden in Jackknife Position und man das Coccygis reseziert, kommt man sehr schön, da sieht man sehr schön auch auf die Prostata drauf und kann den Levator relativ großzügig mitresezieren. Hier sehen Sie nun so ein Bild einer Oblock-Resektion, wo der Tumor im Bereich der Portio infiltriert. Das lässt sich relativ einfach, sage ich einmal, machen. Allerdings haben alle diese multiviszerale Sektionen natürlich doch eine deutlich erhöhte Komplikationsrate, die, wenn man das Sacrum jetzt noch mitnimmt, bis auf über 80% herangeht. Eine häufige Komplikation sind Beckenabszesse, das ist überhaupt die häufigste Komplikation dieser Art von Therapie, die häufig nur radiomorphologisch gezielt trainiert wird. Im Extremfall kann es auch zu einer Reoperation führen. Wundinfektionen, Harnwegsinfekte und der paralytische Ilias in absteigender Reihenfolge die Patienten davon betroffen. Die postoperative Mortalität ist in älteren Serien bis auf 17%. Um die Jahrtausendwende waren es noch 12%. Der Kollege Herford aus Deutschland eine größere Serie mit ungefähr 200 Patienten publiziert. Da war die Mortalitätsrate 7,5%. Wenn Sie Arbeiten jetzt lesen, rezent 2014 zum Beispiel von einer australischen Gruppe um den Kollegen Austin, da haben Sie eine postoperative Mortalität von 0%. Also in ausgewiesenen Zentren, die sich mit dieser Form der Erkrankung beschäftigt, kann man tatsächlich auch das Outcome deutlich verbessern. Die Ergebnisse des Sloan Kettering, die vor 2 Jahren publiziert wurden, sind insofern ansprechend, weil sie zumindest 100 Patienten pro Jahr operiert haben. Und davon sehen Sie schon, was das Rektum betrifft, insgesamt 124 Patienten in einem 18-Jahre-Zeitraum von einer En-Bloc-Resektion aufgrund der Tumorgröße befallen waren, wobei eben bei 90 Patienten die innere Genitalien entfernt wurden. Das leuchtet uns ein, dass das die Komplikationsrate nicht wesentlich erhöht. Prostata-Sammelbläschen mit 23 Mal, Blase-Ureter lediglich 15 Mal in 18 Jahren ist eigentlich, wie man sieht, nicht das große Problem bei dieser Form der Chirurgie, und Dünndarm und Appendix lediglich 7 Mal. Aber immerhin haben die Kollegen vom Sloan Kettering eine 5-Jahres-Überleben von 53% und eine Lokalrezidivrate von 19%. In der Literatur, ich habe das zusammengefasst, angegeben mit 32-66%, das heißt, es divergiert sehr zwischen den Zentren, und wenn Sie, je nachdem, was für Studie Sie lesen, das ist die Range sozusagen des 5-Jahres-Überlebens sehr, sehr groß. Die Rezidivraten auch in den besten Zentren, unter Anführungszeichen, ist immer die Frage, ob man alles glauben darf oder kann, von 0-50% und die 5-Jahres-Überlebensrate beim Rezidiv immerhin bis zu 23%. Ein Kollege, der im voriges Jahr oder 2014 zu Beginn dieses Jahres im Surgical Endoscopy publiziert hat, ein Koreaner, hat diese Form der Chirurgie auch endoskopisch durchgeführt, eine Single Surgeon Experience, wo er sich selber mit seinen offenen Ergebnissen verglichen hat, auch bei der Multivisceral-Sektion, insgesamt 54 Patienten, die er selber sowohl laparoskopisch, wie gesagt, und auch die offene Serie stammt ausschließlich von ihm, verglichen hat, wo er keinen Unterschied außer dem Blutverlust ausfindig machen konnte. Die Konversionsrate, die mit 8% angibt, war ausschließlich aufgrund der Größe des En-Bloc-Resektates. Es ist deswegen interessant, weil es halt ein bisschen ein Promotion ist, weil es halt ein Einzelkünstler, der das, wenn man das kann, durchaus ist schon möglich. Und die Asiaten sind sicherlich laparoskopisch nicht ungeschickter, die beginnen ja von klein auf mit den Stäbchen zu essen. Das wird kein Nachteil sein bei der Bewältigung der laparoskopischen Aufgaben. Hier sehen Sie eine Sacrum-Resektion beim Rezidiv. Wie gesagt, beim Primum ist es relativ selten, kommt auch vor, aber es betrifft viel häufiger Rezidive, wobei wir sagen können, dass das Sacrum bis S3 zu resizieren für den Patienten hinterher relativ wenig Probleme bereitet. Wenn Sie über S3 resizieren bis L5, die Australier resizieren L5, dann müssen Sie natürlich auch die Wirbelsäule mit stabilisieren. Wird es schon spannender, bis S3 sind eigentlich keine Ausfälle zu erwarten. Von S3 aufwärts müssen Sie auf jeden Fall mit einer Blasenfunktionsstörung, sollte die Blase nicht weg sein, rechnen. Das heißt, die Patienten müssen einmal katheterisieren oder sind mit einem Zystofix versorgt. Alles, was drüber ist, werden Sie ein Problem mit dem Ischiaticus bekommen, und die Flexion des Beines wird sehr, sehr schwierig. Ab L5 ist es eigentlich obligatorisch, dass Sie mit dem Gehen größere Probleme haben werden. Nichtsdestotrotz sind jene, die das sehr häufig machen und natürlich gute Erfahrungen haben, auch jene, die das postulieren und in Quality of Life Studien behaupten zumindest, dass die Patienten auch damit ein gutes Leben haben. Das müssen wir so glauben. Wir selber, wie gesagt, machen vielleicht untere Resektionen. Das ist eine Resektion von uns. Das geht ganz gut, aber wie gesagt, das war nicht über S3. Daher ist das sozusagen die Quality of Life für mich zumindest nicht gut nachvollziehbar. Ich kann das nur so glauben und ich glaube auch, dass es sicher Leute gibt, die das, wenn die das oft machen, auch gut können werden. Und wie gesagt, die größte Serie stammt derzeit eben aus Australien, aus Sydney, von einem Herrn Austin, das ist der Chef des kolorektalen Departments, wo natürlich Orthopäden und alle möglichen Leute mit dabei sind, die tatsächlich bis L5 resizieren und dann das Becken mit Titanschrauben verschrauben und dem Patienten zumindest eine gute Lebensqualität und wenn schon nicht Lebensqualität, dann zumindest ein immerhin medianes Überleben bei zumindest fast der Hälfte der Patienten über einen 5-Jahres-Zeitraum erlauben. Wenn Sie solche großen Eingriffe durchführen, müssen Sie natürlich auch den Beckenboden, der häufig dann wegkommt, in irgendeiner Form decken. Da eignet sich ganz besonders und das ist auch die gängige Methode der ventrale Rektuslappen, der relativ einfach zu kreieren ist und tatsächlich eine sehr, sehr gute Deckung des Beckenbodens gewährleistet, weil er Muskel, subkutanes Fett und Haut beinhaltet. Selbst bei Vorgeschädigten ist auch ein idealer Lappen für Analkarzinome, wo Sie größere Hautresektionen perinealen machen müssen. Das ist ein perfekter Lappen, der eigentlich immer gut einheilt. Wenn Sie dann auch das Becken mit einem Omentum ausfüllen, haben Sie dem Patienten etwas Gutes getan. Es sind natürlich auch andere Lappen in Verwendung, wie Gluteus und wenn Sie beidseits Gracilis verwenden, dann können Sie auch einen größeren Defekt decken, weil ein einseitiger Gracilis ist relativ schlank, sage ich einmal. Das heißt, größere Defekte können Sie mit einem einseitigen Gracilis-Muskel nicht decken. Biomesche zum Verschluss des Beckenbodens kommen immer mehr in Gebrauch. Ich selber habe leider mal eines entfernen müssen, weil zwar die Infektionsrate angeblich sehr niedrig ist, trotzdem würde ich einen Omentum-Lappen bevorzugen. Diese Netze sind sehr, sehr steif und lassen sich auch schwer stechen. Und wenn sie länger drinnen sind, haben sie auch die Tendenz zu schrumpfen, auch wenn sie Bionetze sind. Die Take-Home-Message für derartig große Tumoren im Becken, die Gott sei Dank eben nicht so häufig vorkommen, aber doch, und trifft für lokal fortgeschrittene Tumore das Rezidiv vor und Sie dürfen natürlich keine inkorporable metastasierte Situation vorfinden, sonst brauchen Sie diese Form der Chirurgie nicht durchzuführen, wobei es ganz wenige Ausnahmen gibt, denn wenn Sie eine gute Operation ausführen können, können Sie unter Umständen ein lokales Problem lösen, dass Sie ohne Chirurgie, selbst wenn jemand metastasiert ist, nicht lösen können. Das sind unter Umständen Schmerzen oder Kloakenbildung, wo es durchaus einmal gerechtfertigt sein kann, eine multiviszerale Resektion durchzuführen, um das Beschwerdebild klein zu halten. Was Sie brauchen, ein exaktes Staging, damit Sie wissen, worauf Sie sich einlassen und ob tatsächlich eine kurable Situation vorliegt, mit Ausnahme eben von dem Besagten, dass auch eine Palliativsituation hin und wieder tatsächlich von so einem Eingriff profitieren kann. Was Sie tun müssen, um einen Überlebensvorteil zu erreichen, Sie müssen eine R0-Resektion erreichen. Und damit ist es tatsächlich möglich, auch den ein oder anderen Patienten zu heilen. Vielen Dank.